Direkt aus Europa, Nummer 409, Seite B.
Deutschlandfunk. Dossier. Guben, Gubin. Stadt in zwei Ländern. Geschichten von Annäherung und Distanz. Von Rosemarie Mieder und Gislinde Schwarz.
Als die Deutschen von hier vertrieben waren, das war Februar 1945, die Leute sind zu Fuß von hier gegangen Richtung Forst. Das ist diese 15 Kilometer im Winter mit Kindern und sie konnten nur das nehmen, was sie mitnehmen konnten. Ich glaube, sie haben nie daran geglaubt, dass sie nicht mehr hierher zurückkommen. Das war nicht möglich, daran zu glauben.
Die 40-jährige Anna Jadek ist hier geboren und aufgewachsen. Bis zur Neiße ist es nicht weit. Für Anna war sie immer die Staatsgrenze. Ein Fluss, der seit 1945 nicht nur Polen von Deutschland trennt, sondern auch Städte geteilt hat. Bad Muskau, Görlitz, Forst und Guben.
Wir sind schon Stadt gewesen. Da war Berlin noch nicht mal urkundlich erwähnt. Wir sind älter als Frankfurt Oder. Von Guben aus wurde die Stadt Posen gegründet.
Andreas Peter, Verlagsleiter und Stadtführer.
Von Guben aus begann die Wollfilzhutindustrie, den Siegeszug. Hier wurden Ende der 20er Jahre 10 Millionen Hüte hergestellt. Also die wurden wirklich in die ganze Welt exportiert.
Gubener Hüte, weltbekannt für ihre Güte.
Karl Gottlob Wilke war da der Erfinder dieses wetterfesten Wollfilzhutes. Und sein Sohn, der Friedrich Wilke, hat sehr viel Gutes für Guben getan. In Guben gab es bis 1860, 70 so tatsächlich Wein, Reben, Roten und Weißen.
Oma fragt, ob Sie wissen, dass Oma von der Ukraine kommt.
Janina Franczak, Rentnerin.
Aber damals war ich auch klein. Ja. In 1945 war ich 9.
To było bardzo mało czasu. Tylko krowy wzięliśmy, konia nie braliśmy.
Die Eltern haben nur eine Kuh genommen, der Pferd konnten sie nicht mitnehmen.
Sprzętu żadnego nie wzięliśmy.
Keine Geräte.
Aniu, myśmy jechali 4 tygodnie.
Die Reise hat 4 Wochen gedauert.
Moja mama jechała w tym pociągu, co krowa była.
Aha, meine Mutter ist zusammen mit der Kuh gefahren, in die gleiche Abteil.
4 tygodnie nie zdejmowała butów.
Und sie hat 4 Wochen die Schuhe nicht ausgezogen.
I Aniu, ten to Wagon nie miał sufitu.
Und dieser Wagon war ohne Decke.
2. August 1945. Das Potsdamer Abkommen legt die Oder-Neiße-Linie als Grenze zwischen Polen und Deutschland fest.
Eine Entscheidung, die der Sowjetunion ein Drittel des polnischen Territoriums sicherte. Als Entschädigung wurden Polen ehemals preußische Gebiete im Nordosten und Westen zugeteilt. Die Grenze des polnischen Staates verschob sich um hunderte Kilometer nach Westen. Aus Ostpolen, Weißrussland und der Ukraine wurden 1,5 Millionen Polen vertrieben. 3,5 Millionen Deutsche mussten jene Heimat verlassen, die nun plötzlich polnisch war.
Welcher Tag mag es gewesen sein? Ein Samstag? Ein Montag? Als der Befehl an alle Deutschen kam, die Stadt zu verlassen? Der Befehl bestimmte, dass sie so viel mitnehmen dürften, wie sie tragen können. In den Häusern zurück blieben Katzen und ein paar herrenlose Hunde. Die verstehen nicht den Befehl, raus mit euch. Nacht. Und eine Stadt geleert, als hätte die Pest gewütet. Nur das Plätschern der Neiße ist zu hören.
Der Besitzer wollte nicht weggehen und hat sich aufgehängt. Oder die russischen Soldaten haben ihn geschossen. Das wissen wir nicht. Sein Grab ist in unserem Garten. Und immer, als wir Kinder waren, hat uns meine Oma geschickt, ein Kerz dorthin zu geben. Wir feiern alle Heiligen Tag in Polen sehr groß. Und für dieses Grab, für Großvater, der nicht weg von seinem Bauernhof wollte, haben wir immer ein Kerz geschenkt.
Die 79-jährige Janina Franczak spricht Polnisch und noch immer auch Russisch. Wenn sie deutschen Besuch hat, übersetzt Enkelin Anna Jadek.
Meine Urgroßeltern sind in eine fremde Umgebung gekommen. Sie haben ein Haus bekommen, wo die deutsche Familie alles gelassen hat. Es gab alles. Gläser, Sachen, Kleidungen, Zeitungen, Bücher, Möbel, Schlüssel. In jeder Tür gab es Schlüssel. Und ich kann mir vorstellen, dass die Großeltern haben nicht gewusst, ob sie das eigentlich benutzen können. Das ist nicht normal. Die Erfahrung war sehr schwer. Nicht nur für Deutsche, die müssen auch das alles lassen, aber auch für die Polen, die in eine fremde Umgebung gekommen sind.
Der Sohn des einstigen Besitzers ist bis zu seinem Tod immer wieder zu Besuch gekommen. Obwohl er doch kein Polnisch sprach und Janina Franczak und ihr Mann kein Deutsch verstanden. Aber sie sind zusammen spazieren gegangen, haben miteinander gegessen, gefeiert. Für die Reparatur der Regenrinne legte der Deutsche 50 Mark auf den Tisch.
Meine Oma war sehr lange überzeugt, dass die Deutschen irgendwann kommen wieder. Deswegen hat sie erst 1995 gesagt, ich glaube, wir bleiben hier. Sie hat 50 Jahre gebraucht, um überzeugt zu sein, dass die Grenze bleibt, so wie sie ist. Ja.
Heute leben drei Generationen in dem Bauernhaus. Großmutter Janina Franczak, Anna Dzadek mit ihrem Mann und den beiden Kindern. Sie haben der alten Frau das Haus abgekauft und begonnen, es Stück für Stück zu modernisieren. Ein neues rotes Dach aufgesetzt, neue Fenster eingebaut, die Fassade in einem freundlichen Gelb verputzt.
Das Zentrum der Stadt Guben vor dem Krieg war in Gubin. Das alte Rathaus steht in Gubin, die Stadt- und Hauptkirche steht in Gubin. Also das ist alles im polnischen Teil.
Fred Maru, amtierender Bürgermeister der Stadt Guben.
Man kann generell sagen, dass das heutige Guben auf deutscher Seite die industrielle Vorstadt war und das heutige Gubin die Wohnstadt. Hier gab es also eine Straßenbahnverbindung, die hin und her gependelt ist, die die Arbeitskräfte von Ost nach West geschafft hat.
Der Osten, das heutige Gubin, war die Sonnenseite der Stadt mit ihren Villen und Gründerzeithäusern, den Ausflugslokalen in den Gubener Bergen, der Theaterinsel mitten in der Neiße, dem Markt und der alles überragenden, gewaltigen Stadtkirche.
Dieses Gebiet hat noch dieses Pech gehabt. Das war eine Militärzone. In diesem Gebiet gab es die größte Konzentration von Armee, um mit Deutschland zu kämpfen. Für andere polnische Familien hierher zu kommen, dann war so eine innere Grenze noch. Ja? Man musste immer Ausweis haben. Es gab Schilder Grenzgebiet.
Hier im westlichen Teil der Stadt gab es relativ wenig Zerstörungen. Und diese Betriebe, Hut- und Tuchindustrie, Maschinenfabriken, die sind relativ schnell wieder in Gang gesetzt worden und haben an die alte Tradition angeknüpft, auch wenn das meiste als Reparation in die Sowjetunion ging. Aber die Betriebe kamen wieder in Gang und für die Leute gab es Brot und Arbeit.
Andreas Peter sitzt in den Räumen seines Niederlausitzer Verlages, dem Stadtwächterstübchen, wie er es nennt. In den Regalen bis an die Decke stapeln sich Faksimiles historischer Schriften und Stadtpläne, aber auch Bücher, die er selbst geschrieben hat. Der 50-Jährige hält die Erinnerung an Geschichte und Geschichten wach. Er ist hier geboren. Wilhelm Piekstadt Guben steht in seinem Ausweis. Fast 30 Jahre trug die Stadt den Namen des gelernten Tischlers und ersten Präsidenten der DDR, einer der bekanntesten Söhne der Stadt.
1961, am 3. Januar, zu seinem Geburtstag, den er nicht mehr erlebte, wurde die Stadt nach ihm benannt. Tja, wie es halt damals so war, vom Zentralkomitee wurde eine Empfehlung ausgesprochen. Und der konnte man natürlich schlecht widersprechen hier. Ähnlich wie vielleicht in Stalinstadt nebenan, das jetzige Eisenhüttenstadt. Man muss dazu wissen, dass vorgesehen war, dass der alte Name Guben dann mit der Umbenennung ganz verschwinden sollte. Dass es Wilhelm Piekstadt einfach heißen sollte. In letzter Sekunde ist das wirklich dann nochmal geändert worden.
Der Staat hat aus der gesamten DDR die Menschen hergezogen.
Günter Quiel, Diplomchemiker.
Nun bin ich 1967 mehr oder weniger unfreiwillig nach Guben gekommen.
Wegen einer staatskritischen Äußerung wurde der Student in die Produktion versetzt. Den Ort Guben hatte er nie zuvor gesehen.
Und da habe ich gesagt, mein Gott, hier sieht's ja aus, als wenn der Krieg noch gar nicht richtig zu Ende ist. Hier bleibst du keine 14 Tage. Und dann bin ich den ersten Tag in den Betrieb, in den großen. Der war ja völlig neu, der war neu aufgebaut. Und da musste ich in so einem Labor arbeiten. Naja, und da war das dann schon also wirklich alles derart schön. Da fing ich dann an, anders nachzudenken und sagen, mein Gott, hier sind aber wirklich ganz tolle Bedingungen und Verhältnisse.
Für die wachsende Industrie wurden schon bald sogenannte Vertragsarbeiter aus befreundeten Bruderstaaten angeworben. Aus Kuba, aus Mosambik, aus Vietnam. Vor allem jedoch aus Polen.
Im Radius von 60 Kilometer hat man hier die Frauen aus den Orten wie Krossen, Jasin, Lubsku, hat man die Leute hierher gebracht mit dem Bus immer rüber und über. Und wir haben gemeinsam gearbeitet. Und weil das ja Anlernberufe waren, konnte man die sehr, sehr schnell erlernen. Innerhalb von 10 Tagen, 14 Tagen waren die meisten perfekt und konnten das. Da war dann gleich ein Laden, ein Chemiefaserwerk gebaut worden, wo vordergründig für die polnischen Mitarbeiter. Und da gab es nicht diese Begegnung, so wie man das jetzt heute oder anderswo kennt, ja, sondern das war nicht gewünscht, sondern die haben gearbeitet und ab in den Bus und wieder weg.
Bei ihren deutschen Kollegen war das kaum anders. Sie wohnten in umliegenden Dörfern oder fuhren mit den Schichtbussen nach Altsprucke, Neuspruche oder dem ab 1963 entstehenden Obersprucke, eine Plattenbausiedlung auf der grünen Wiese. Dort gab es, was zum Leben notwendig war: Schulen und Kindergärten, Kaufhallen und Polikliniken.
Die Wehrmacht hat hier 1945, Ende April, als sie die Stadt geräumt hat, die Brücke gesprengt. Das ist dann eine Weile so geblieben. Und dann wurde sie wieder aufgebaut. Rüber konnte man dann erst in den 70er Jahren, als die Grenze offen war.
1972, Einführung des visafreien Grenzverkehrs zwischen der Volksrepublik Polen und der Deutschen Demokratischen Republik.
27 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es erstmals zu massenhaften Kontakten zwischen Deutschen und Polen.
Ich kann mich also noch sehr, sehr gut erinnern an die Eröffnung des kleinen Grenzverkehrs am 01.01.1972. Genau am Neujahrstag bin ich mit meiner Familie, das waren damals also meine Schwiegermutter und meine Frau und mein Sohn, sind wir nach Gubin gegangen. Und natürlich habe ich den Wunsch meiner Schwiegermutter gerne erfüllt. Er sagt, wir gehen mal auf den Ostfriedhof. Und da war ich das erste Mal sichtlich erstaunt, wie meine Schwiegermutter noch genau gewusst hat, wo das Grab war. Und sie hat mit den Füßen, hat gesagt, also du musst 180 Füße so lang gehen, dann nach rechts 46, dann nach links 84 und dann 36. Und dann haben wir davor gestanden und dann sagt sie, heb mal den Stein hoch. Und da war der Mann, also der Vater von meiner Frau. Und dann ging das los und es entwickelte sich kurzfristig so eine Art Friedhofstourismus. Binnen kürzester Zeit wurde dann ein Beschluss in Polen durchgeführt, dass man alles, was deutsch ist, rausnimmt.
Als Kind habe ich viel Glück gehabt, weil in unserem Dorf hat eine Frau gewohnt, die war Deutscher und ihr Ehemann war Pole. Deswegen ist sie nach dem Zweiten Weltkrieg geblieben. Sie hat Polnisch gelernt und sie hat uns immer alte Geschichte erzählt. Und sie hat uns gezeigt, was in meinem Dorf interessant war. Sie hat uns gezeigt, dass dieses Gebiet Geschichte hat. In der Schule haben wir keine Geschichte von diesem Gebiet gehört.
Fast 7 Millionen Menschen, 40% der DDR-Bevölkerung, fuhren nach Polen.
Und die haben getauscht und gehandelt. Das ging so weit, dass meine Schwiegermutter dann irgendwas genäht hat. Und die haben dafür mit Waren bezahlt. Eier, Sahne und was weiß ich alles. Und die haben sich richtig angefreundet. Die sind dann zum Kaffeetrinken gekommen und haben sich richtig unterhalten. Die lernten ganz schnell Deutsch. Wir kriegen das nie hin. Und da sind die zum Kaffee gekommen, haben was mitgebracht, haben geredet miteinander. Das war ganz normal. Man kannte sich, man grüßte sich. Man kam hin, so wie zu Bekannten. Meine Schwiegermutter war ja Schneidermeisterin und die hat dann für eine polnische Familie das Hochzeitskleid für die Tochter genäht und dann sind wir zur Hochzeit eingeladen.
30. Oktober 1980. Die Staatsführung der DDR beschließt zeitweilige Veränderungen im privaten Reiseverkehr.
In Polen war die oppositionelle Gewerkschaftsbewegung Solidarność erstarkt. Daraufhin legte die DDR-Führung fest, dass für ihre Bürger eine Reise ins Nachbarland ab sofort nur noch auf persönliche Einladung und mit polizeilicher Bestätigung möglich sein sollte.
Wenn man da nach Gubin wollte, musste man über Frankfurt-Oder fahren. Das war der internationale Grenzübergang. Man konnte also nicht hier einfach über diese Brücke gehen.
16. Januar 1992. Der deutsch-polnische Grenzvertrag tritt in Kraft. Bartłomiej Baczak, Bürgermeister im polnischen Gubin.
Die Eltern waren Anfang der 80er Jahre mit dem Vierjährigen hierher gezogen. Der Vater, ein Offizier, spielte im Gubiner Soldatenorchester. Für den Sohn war die Grenzöffnung eine riesengroße Chance. Für den Vater erst einmal ein Verlust.
Die Kasernen gibt es nicht mehr seit Ende der 90er Jahre. Und das war tatsächlich eine sehr schwierige Zeit für die Stadt. Die Stadt Gubin musste sich danach neu orientieren. Das heißt, der größte Arbeitgeber war plötzlich weg, die Armee. Also ich schätze mal, ein paar tausend Arbeitsplätze gingen plötzlich verloren.
Da ich ja in so einer Funktion war, die das besonders gut beurteilen konnte, ich war nämlich für die Weltstandsvergleiche zuständig, wusste ich, was da auf uns zurollt. Dass man das alles, was hier im Chemiefaserwerk produziert wurde, natürlich in Südostasien mindestens von der gleichen Qualität gemacht wird, aber viel, viel, viel billiger.
Über 10.000 Industriearbeitsplätze hatte es in Guben bis zur Wende gegeben. Ein Zehntel der Arbeitsplätze blieb übrig.
31.12.1990, Einwohner der Stadt Guben 30.791. 31.12.2012, 17.971 Einwohner.
Mittlerweile ist es so, dass wir, was Zu- und Wegzüge betrifft, seit ca. einem Jahr einen Ausgleich haben, dass aber die demografische Entwicklung hinsichtlich der Geburten, doch da will ich zwei Zahlen nennen, 100 Geburten, 300 Sterbefälle, dass das momentan nach wie vor Einwohnerverlust bei uns bedeutet. Die Kurve ist zwar deutlich flacher geworden, aber wir haben nach wie vor einen Einwohnerschwund durch diese demografische Entwicklung. 50,8 ist unser Durchschnittsalter hier in Guben. Das ist im Umfeld ähnlich. Die Zahl aus Gubin kenne ich nicht, aber sie wird deutlich geringer sein. Sie haben dort ungefähr noch fast 300 Geburten. Also obwohl sie 2000 Einwohner weniger haben wie wir, haben sie dreimal so viele Geburten wie wir.
Bad Womay Barczak legte ein deutsches Abitur am Gubener Gymnasium ab und ging von dort zum Jurastudium an die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Nach einer kurzen Arbeitszeit in Göttingen kehrte er zurück in seine Heimatstadt.
Und danach, das war Jahr 2006, habe ich mich entschlossen, hier zu kandidieren und ich habe dann die Wahl gewonnen.
Vielleicht war Bad Womay Barczak der jüngste Bürgermeister Polens. Und wer seine Stadtverwaltung mit der in Guben vergleicht, der kommt ins Grübeln. 70 Angestellte managen die kommunalen Belange der polnischen Stadt. In der deutschen sind es 150. Dabei ist die Bevölkerungszahl auf beiden Seiten ähnlich.
Diese Insel hier hat eigentlich zwei Namen. Ursprünglich hieß es Schützeninsel, weil die Gubner Schützengilde hier ihr Schützenhaus hatte. Dann im Jahre 1871, 72 ist das abgerissen worden. Es haben sich einige Gubner Fabrikanten zusammengetan, um eine Aktiengesellschaft zu gründen mit dem Ziel, ein Theater zu bauen. Sie haben also Geld eingesammelt und mit diesem Geld ist das Theater hier an dieser Stelle ins Leben gerufen worden, 1874 eröffnet. Und seitdem hat sich dieser Begriff Theaterinsel auch eingebürgert. Von dem Theater ist leider nichts mehr übrig geblieben. Zwar hat es die Kämpfe gut überstanden, aber ist dann 1945 noch ein Opfer einer Brandstiftung geworden. Die Insel war viele Jahrzehnte dann nach dem Kriege Grenzgebiet. Das war hier alles völlig verwildert, man konnte gar nicht rauf. Und erst 1997 gab es hier die Möglichkeit, sozusagen offiziell hier die Insel wieder zu betreten.
Das größte gemeinsame Projekt liegt nur wenige hundert Meter von der Insel entfernt, auf der Gubiner Seite. Die einstige Stadt- und Hauptkirche Gubens.
Das ist das Herz dieser Stadt, das ist das Zentrum, ein krankes Herz. Und wir sind jetzt dabei, Deutsche und Polen, dieses kranke Herz wieder zu gesunden. Die Kirche hatte für 1.650 Gläubige Platz. Es war also die größte Hallenschiffkirche der Niederlausitz.
Architekten sollten ein Konzept erarbeiten, wie aus der Ruine ein deutsch-polnisches Begegnungszentrum entstehen kann. Die Teilnehmer kamen aus unterschiedlichsten Ländern. Gewonnen hat ein deutsch-polnisches Architekturbüro. Die Idee zu dem Projekt, das noch lange nach dem Mauerfall für viele undenkbar war, entstand in Gubin.
Erklären Sie meinem Pfarrer, dass es keine Kirche wird, wofür er sich eigentlich eingesetzt hat. Und dann sind wir gemeinsam, Pfarrer Samoczek und ich, zu dem Bischof gefahren, der Region. Der hat uns dann an der Hand genommen und hat gesagt, so, nun erklären Sie mir mal, was ihr wollt als Deutscher. War. Und dann habe ich das erklärt und dann hat er gesagt, ich akzeptiere das, was Sie vorhaben, als Projekt und würde nach Guben kommen, nach Gubin, Und das war genau am 7. Oktober 2006. Und dann haben wir eine große Veranstaltung auf dem Platz vor der Kirche gemacht. Und da hat dann der Bischof gesprochen. Und ich hatte die Aufgabe, die deutsche Geistlichkeit dazu zu bringen. Die evangelische und katholische. Und beide Kirchen erklärten, wir brauchen in Guben oder in Gubin keine weitere Kirche. Punkt. Aus.
Auf den ersten Blick sind sie ein ungleiches Paar. Der Vorsitzende des Fördervereins zum Wiederaufbau der Kirche, Günter Quiel, der bis zu seiner Pensionierung Vizekanzler der Europa-Universität war. Und Anna Dzsadek, die Projektleiterin des gewaltigen Unterfangens.
Zum Beispiel genauso müssen wir aufpassen als Deutsche, nicht immer uns in den Vordergrund zu schieben. Ja, weil wir haben eine Eigenart. Ja, wenn wir immer dran sind, übernehmen wir die Führung und dann lehnen die Polen, das ist meine Erfahrung, sich zurück und dann sagen die, lass doch die Deutschen machen. So, dann fühlen sie sich nicht mehr angesprochen. Und deswegen haben wir dann also auch solche Strukturen geschaffen. Der Chef von diesen Dingen ist immer ein Pole.
Die deutsche Seite hat mehr Erfahrung und wir sind noch jung genug, um verrückte Ideen zu haben. Wir haben eine erste Hochzeit nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Ruine organisiert, als diese Ruine noch Baustelle war. Ich weiß nicht, ob Sie Ahnung haben, wie viele Institutionen, wie viele Personen müssen dazu stimmen, um eine erste Hochzeit in einer Kirche, die noch teilweise Baustelle ist, zu organisieren für ein deutsches Ehepaar, die eigentlich auf dem polnischen Gebiet ist, ja? Die Behörden, die Gemeinde, der Bürgermeister von polnischer Seite, die Institutionen von deutscher Seite. Denkmalschutzamt musste Erlaubnis geben. Die Baufirma musste uns auch Erlaubnis geben. Diese Hochzeit wollte diese deutsche Ehepaar, weil die Großeltern auch in dieser Kirche von dem Zweiten Weltkrieg geheiratet haben.
Als Rumnerin muss ich sagen, ich fühle mich ganz ehrlich nicht mehr sicher in meiner Stadt.
Wenn dann unser einer Polizeiwagen, der in Guben noch ist, einmal vorbeigefahren ist, dann ist wieder für eine Stunde Zeit für die Diebe.
Das sind nicht nur Polen. Wir haben mit Sicherheit polnische Straftäter. Wir haben aber auch organisierte Kriminalität aus dem osteuropäischen Raum. Ob das Rumänen sind, ob das Ukrainer sind, ob das Russen sind, die werden hier definitiv organisiert tätig und haben dann natürlich durch den Rückzug auf die polnische Seite hier ein ideales Fenster, was sie dort erschlossen haben. Gegenwärtig wird statistisch in Guben jeden Tag ein Fahrrad gestohlen. Und wir hatten im Jahr 2013 nach Angaben des Innenministeriums hier 2000 registrierte Straftaten zu verzeichnen. Das heißt, über 5 Straftaten pro Tag. Fakt ist, dass die Aufklärungsquote sich verbessert hat in 2012 und wahrscheinlich, muss ich jetzt sagen, auch in 2013. Wenn ich mit nicht in Guben kundigen Gästen einen kleinen Stadtrundgang mache, dann gehe ich die Frankfurter Straße lang. Wir gehen dann über die Grenzbrücke und wenn wir drüben sind, dann sage ich, hoffentlich haben Sie alle Ihre Ausweise mit, weil wir sind jetzt in Polen. Es wird von den allerwenigsten wahrgenommen. Da steht zwar noch Ortseingangsschild und Ausgangsschild, aber man stellt gar nicht mehr fest, dass man urplötzlich jetzt hier in Polen ist.
Las Potek na Potek i Mruga, ładna to piosenka niedługa.
Paulina Morawska und Klaus Pocher leben mit ihren Kindern auf der deutschen Seite der Stadt. Klaus Pocher, studierter Philosoph und Musikwissenschaftler, gehört zu den wenigen Gubenern, die die Sprache des Nachbarlandes sprechen. Auch er war lange Zeit von seinem Heimatort fort, zum Studium an unterschiedlichen Arbeitsstellen. Mit seiner polnischen Frau aber zog es ihn zurück, an diesen Ort, der von beiden Kulturen geprägt ist.
Bei mir im Kindergarten gibt es auch schon in jeder Gruppe 3-4 polnische Kinder, die auch ganz gut schon Deutsch sprechen, zu Hause Polnisch und in der Kita Deutsch, haben deutsche Freunde. Also
das ist in meinen Augen ja keine Zusammenarbeit, sondern ein wirtschaftliches Zusammenwachsen. Sie finden kein deutsches Kind in irgendeiner polnischen Schule, kein deutsches Kind in einem polnischen Kindergarten, weil es gibt nicht diese Richtung, in die man wirtschaftlich drängt. Die geht eben Richtung Westen. Ne?
Paulina Morawska wechselt die beiden Seiten der Stadt nahezu täglich. Im polnischen Gubin unterrichtet sie an einer Musikschule, in Guben arbeitet sie halbtags als Kindergärtnerin. Ihre Kinder wachsen zweisprachig auf.
Wir haben vor einigen Wochen für Opa-Oma-Tag ein Lied Bruder Jakob gesungen, in 2 Stimmen. ich mit polnischen Kindern, die in meiner Gruppe waren, und den Rest auf Deutsch. Und zwei deutsche Kinder wollten mit mir singen und mit diesen polnischen Kindern zusammen. Und sie haben es schon versucht. Panie, Janie. Und sogar beim Auftritt sind sie zu uns gekommen und mit uns gesungen.
Sie hörten Geschichten von Annäherung und Distanz von Rosemarie Mieder und Gislinde Schwarz. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben, und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 408. Herr Schuh ist Polizist. Sein Name schreibt sich wie der Schuh, den man anzieht, nur ohne das H. Im Dienst erlebt er nicht viel Schönes, aber ihm gefällt die kollegiale Zusammenarbeit, und über Erfolge freut er sich natürlich auch. Er war 20 Jahre bei der Schutzpolizei und ist dann zur Kriminalpolizei gekommen. Da hatte er schon immer hingewollt. Das Kommissariat K11, zu dem er gehört, ist für Mord und Totschlag und für Banküberfälle zuständig. Von seinem Büro aus hat er einen schönen Blick auf die Stadt, den Dom und die Basilika. Darüber, dass er einen Mordfall nach 29 Jahren doch noch hat aufklären können, ist er besonders froh, denn für die Angehörigen der Vermissten war es schlimm, nicht zu wissen, was aus ihr geworden ist. Als er zur Kriminalpolizei kam, liefen die Ermittlungen schon seit 10 Jahren ohne Erfolg. Schon früh war der Verdacht auf den Sohn eines reichen Bauern gefallen, der mit dem im November 1982 verschwundenen Mädchen befreundet war. Sein Vater fand diese Beziehung nicht standesgemäß, weil Lolita Briegers Eltern viel weniger Geld hatten. Sein Sohn wurde bis 1987 immer mal wieder verhört, aber er sagte, er wäre unschuldig. Seine Freundin sei an dem Tag, an dem sie zuletzt gesehen worden ist, bei ihm auf dem Bauernhof gewesen, aber wo sie dann hingegangen ist, wisse er nicht. Auch Michael, sein bester Freund, wurde damals befragt, aber bei den Verhören erklärte er immer, er wisse von nichts. So lag der Fall immer noch, als Herr Schuh zur Kriminalpolizei versetzt wurde. Falls es sich um Totschlag gehandelt haben sollte, wäre der 2002 schon verjährt gewesen. Wenn er den Täter entdeckt hätte, hätte man ihn nicht mehr anklagen können. Aber er vermutete, dass das ein Mordfall war, und Mord verjährt nicht. Im deutschen Fernsehen gibt es eine beliebte Sendereihe, in der man über Verbrechen berichtet, sie filmisch rekonstruiert und die Fernsehzuschauer bittet, der Polizei bei der Aufklärung zu helfen. Er wandte sich an den Sender und im August 2011 durfte er über diesen Fall berichten. Dadurch wurde das Verschwinden des Mädchens aus einem Dorf in der Eifel dort wieder in Erinnerung gebracht und der Sender und die Polizei bekamen 76 Hinweise. Wichtig war dabei, dass Herr Schuh in der Sendung erklärt hatte, dass jemand, der sich mitschuldig gemacht hat, nichts mehr zu befürchten hat, weil das Delikt der Beihilfe schon verjährt war. Unter denen, die daraufhin angerufen haben, war auch Josefs Freund Michael. Michael berichtete nun, dass er seinem Freund Josef damals geholfen hat, Loditas Leiche zu beseitigen, und dass sie sie in Frauenkron auf die Mülldeponie gebracht haben. Er habe nicht die Wahrheit gesagt, weil er seinen Freund nicht verraten wollte und Angst hatte, sich der Beihilfe schuldig gemacht zu haben. Am 4. Oktober 2011 lagen die Leichenteile schon seit 29 Jahren auf der Mülldeponie. Mithilfe eines Baggers wurde der Müll 11 Tage lang umgegraben, jeden Tag auch bei Regen, auch an Samstagen. Der Baggerfahrer musste sehr sensibel und behutsam arbeiten, um nichts zu zerstören. Bei allem, was ein bisschen so aussah, als könnten darin Leichenteile sein, wurden die Hunde geholt. Dann wurde das Skelett des Mädchens gefunden. Es war in Folie eingepackt. Auch die Kleidung des Mädchens war noch fast vollständig erhalten und eine DNA-Analyse bewies, dass das tatsächlich die Überreste des verschwundenen Mädchens waren. Nun ging es darum, dem reichen Bauernsohn nachzuweisen, dass er seine Freundin ermordet hat, und das ist dem Kommissar nicht gelungen. Bei der Gerichtsverhandlung wurde festgestellt, dass Josef für den Tod des Mädchens verantwortlich ist, aber Mord konnte ihm nicht eindeutig nachgewiesen werden und der Totschlag war schon verjährt. Deshalb wurde er freigesprochen und aus der Untersuchungshaft entlassen. Weil Herr Schuh zu viel an seine Arbeit gedacht hat, hat seine Frau sich von ihm scheiden lassen, aber seine neue Partnerin ist auch bei der Polizei. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 408. Danke.